Journal, der Podcast. AOW, das Schlagloch. Ein Podcast rund um das Natur- und Europaschutzgebiet Stockerauer Au.
Wir begrüßen euch zur zweiten Folge unseres Podcasts AOW, das Schlagloch. Wir, das sind
Katrin
und Stoffel. Heute geht es darum: Die Donau, wie alles begann, vom Beginn des Holozäns und den Eiszeiten ins Heute. Wie haben sich die Donau und damit die Auen entwickelt? Eine Zusammenfassung und ein Inhaltsverzeichnis zu den Folgen findet ihr unter www.diejournalie.com/au-w.
Ich habe mit einem befreundeten Biologen, Dr. Erich Eder, er lehrt an der Uni Wien und an der Sigmund-Freud-Uni, über die Au gesprochen. Wir werden einige Ausschnitte aus dem Gespräch einspielen und planen weitere Folgen mit ihm. Katrin, erinnerst du dich an unseren Spaziergang durch die Au? Vogelgezwitscher, Schmetterlinge eilen von Blüte zu Blüte, eine Ringelnatter bahnt sich ihren Weg zum kühlen Nass und flüchtet aufgeschreckt durch unsere Schritte. In der Ferne hört man zwei Spechte abwechselnd gegen Baumstämme hämmern.
Wenn man heute hier steht, wirkt das alles ruhig, stabil und fast selbstverständlich. Aber genau das ist die große Täuschung. Denn diese Landschaft war nie ruhig, nie stabil und gar nicht selbstverständlich. Wenn wir verstehen wollen, was heute in der Au passiert, dann müssen wir in der Erdgeschichte zurückgehen. Wir befinden uns im Erdzeitalter des Quartärs, dem jüngsten der Erdzeitalter, welches vor 2,6 Millionen Jahren begann und bis heute andauert. Ein unvorstellbarer Zeitraum. In diesem, trotzdem sehr jungen Erdzeitalter entwickelte sich der moderne Mensch zuerst als Jäger und Sammler, um langsam sesshaft zu werden, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Dieses Zeitalter ist geprägt von einem ständigen Wechsel zwischen Eis- und Warmzeiten. In den großen Eiszeiten wuchsen Gletscher an, schoben sich kilometerweit ins Land hinein und begruben dies unter sich. Dabei schliffen sie ganze Gebirge ab, um sich in Warmzeiten wieder zurückzuziehen. Dadurch ergossen sich gewaltige Mengen an Schmelzwasser, die den Abraum weiter transportierten, bis in die großen Beckenlandschaften und die Flusstäler formten. In der nächsten Eiszeit wiederholte sich das Szenario. So formten sie die Landschaft, schufen mächtige Trogtäler wie das Inn, Enns und Salzachtal, die Voralpenseen wie den Traun, Atter und Mondsee, ebenso im Südalpenbereich den Wörthersee, Osjacher See, aber auch den Gardasee, Luganosee und viele weitere. Und jedes Mal schoben sie gewaltige Mengen an Gestein, Geröll und Sand vor sich her, welche in den tiefen Lagen nach dem Gletscherrückzug verblieben und mit dem Schmelzwasser weiter transportiert wurden. Und genau hier beginnt die Geschichte unserer Landschaft.
Das heißt, das Tulnerfeld ist im Grunde ein Ablagerungsraum, der durch den Wechsel von Eis- und Warmzeiten entstand und heute noch durch Hochwässer regelmäßig umgestaltet wird?
Genau. Die Alpen liefern bis heute das Material und im Alpenvorland und den Ebenen wird es abgelagert. Das Gefälle nimmt ab, der Strom fließt langsamer, kann die Massen nicht mehr transportieren, wodurch Schotterkörper, Lössdecken und riesige Sedimentschichten entstanden sind. Das Tulner Feld ist ein Becken, welches durch das Wasser der Donau mit Schotter und Sedimenten angereichert wurde. Dort hinein hat die Donau mit der Kraft ihres Wassers ihr Flussbett gegraben und veränderte dieses durch Abtragung und Anlagerung an den Ufern immer wieder, schuf neue Arme und alte verschwanden. Aber, und das ist entscheidend, nicht als geradliniger Fluss, wie wir ihn heute kennen, sondern als ein dynamisches Netzwerk aus Wasserarmen, Inseln und stetigen Umlagerungen. Wenn wir uns das Tulner Feld vor 200 oder 300 Jahren anschauen, dann sehen wir keine Donau, wie wir sie heute kennen. Wir sehen ein breites, unruhiges Flussbett über mehrere Kilometer breit und verzweigt, sich ständig verändernd.
Und wenn ich mir diese Karte anschaue, erinnert mich das ein bisschen, wenn man ins Kanaltal fährt und den Tagliamento
natürlich
im Sommer sieht, wo ein kleines Bacherl ist, aber ein riesiges Flussbett.
War das und vor der Donauregulierung war die Donau natürlich ein Binnendelta. Ja? Nur langsam fließende Flüsse mäandrieren, so klassisch, wie man das aus dem Lehrbuch kennt, ja? die typischen Flussmäandern. Die Donau ist ein schnell fließender Fluss und Gebirgsflüsse neigen dazu, ein Binnendeltas zu bilden. Und nicht dort, wo die Schlögener Schlinge ist oder so, ja, aber eben im Wiener Becken und im Tullnerfeld, da hat es ganz, ganz viele Donauarme gegeben. Und nur Anekdote am Rande, der Donaukanal in Wien war zur Römerzeit der einzig schiffbare Arm der Donau, der größte Arm der Donau und deswegen der Name Kanal, nicht weil er gegraben worden ist, sondern weil er beschiffbar war durch die Römer. Schiffbar war, sagt man, glaube ich, nicht beschiffbar, das wäre dann was anderes. Dieses Binnendelta bedeutet, da gibt es ganz viele kleine Arme und bei jeder Überschwemmung werden andere Arme stärker durchflutet, andere zugeschüttet, andere abgeschnitten vom Hauptfluss und so weiter. Das heißt, eine enorme Dynamik. Das ist das wirklich Besondere an einer Au. Wenn wir von der Natur sprechen, dann stellen sich im Kopf der Menschen meistens so sehr naive Vorstellungen von einem stabilen, harmonischen System, das immer so gleich bleibt, ja, aber die Au ist ein dynamisches System, wo sich ständig was verändert, ja, wo es auch mal ein trockenes Jahr gibt und andere Pflanzenarten oder andere Tierarten bevorzugt werden und dann gibt es wieder eine gigantische Überschwemmung und Umwälzungen, ja. Das ist das Fantastische an den Donauauen.
Also keine festen Ufer, keine klare Linie, ein riesiges Flussbett, manchmal voll, manchmal scheinbar leer. So sah die Donau vor der Regulierung und im Tullnerfeld größtenteils vor dem Kraftwerk Greifenstein aus.
Die Donau hat sich damals nicht an uns angepasst. Der Mensch musste sich an sie anpassen. Mit jedem Hochwasser suchte sich der Strom ein neues Bett. Alte Arme wurden abgeschnitten und neue entstanden. Flächen wurden überflutet und andere fielen trocken. Das bedeutet, die Entstehung dieser Landschaft war im Grunde nie abgeschlossen und wird es auch nie sein.
Durch diese Wasser- und Materialmassen entstanden auch die Strukturen für die Flussauen. Schotterkegel, sogenannte Heißlenden, trocken, karg, das sind die heutigen Magerwiesen, vereinzelt tauchen Pioniere wie die Schwarzpappel und die Grauerle auf, festigen den Boden und bereiten ihn für die Sukzession, die Nachfolge weiterer Pflanzengesellschaften vor. Abgeschnittene Arme werden fischfrei und Amphibien finden dort ihre Laichgewässer. Entlang der verbleibenden Donaualtarme und damit jährlich überschwemmten Gebieten entsteht die Weiche Au. Sie wird von Weichhölzern, vor allem Weiden, dominiert. Und je weiter wir uns vom Fließgewässer entfernen, desto höher steigt das Bodenniveau, wenn auch nur um wenige Dezimeter oder Meter. Doch das reicht, um das Gebiet nur mehr gelegentlich zu überschwemmen. Die Wurzeln stehen nicht mehr jährlich im Wasser. Wir sind in der harten Au oder der Hartholzau. Neben Pappeln kommen Eschen, Linden, Ulmen und auch schon die Stieleiche vor.
Und dies bis zum nächsten mächtigen 100-jährigen Hochwasser, das einen großen Teil des Gebietes neu arrangiert. Die Gestaltung der Au beginnt von vorn. Und trotzdem lebten Menschen mit diesen Naturgewalten und haben die Au entsprechend ihrer Möglichkeiten genutzt. Holz wurde geschlagen, Vieh wurde geweidet. Man hat Landwirtschaft betrieben. Trotz der ständigen Bedrohung durch das Hochwasser, das alles verändern kann. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Auböden gehören zu den fruchtbarsten und nährstoffreichsten Böden Europas. Was hier wächst, wächst üppig und schnell.
Und zudem war die Donau ein wichtiger Verkehrsweg.
Und zwar schon seit der Zeit der Römer, ein bedeutender, aber nicht unbedenklicher. Durch Hochwasser konnten neue Hindernisse oder neue Fahrrinnen entstehen. Bei Niedrigwasser war der Fluss teilweise so flach und verzweigt, dass die Schifffahrt kaum möglich war. Bei Hochwasser war die Strömung zu reißen. Es gibt Berichte, dass man stellenweise zu Fuß durch die Donau gehen konnte, etwa zwischen Korneuburg und Klosterneuburg. Das zeigt, wie sehr sich dieser Fluss verändert hat. Dann kam der Punkt, an dem der Mensch sagte: So geht es nicht mehr. Die Bevölkerung wächst, der Bedarf an landwirtschaftlichen Flächen steigt und ein unberechenbarer Fluss wird zum Problem. Also musste der Fluss reguliert werden, um die Schifffahrt sicherer zu machen und Orte und Landwirtschaft vor Hochwässern zu schützen. Schrittweise begann man, den Strom zu regulieren. Er richtete Dämme, grub Kanäle und legte Gebiete trocken. Anfangs nur punktuell, meist in der Nähe der Städte. Aber im 19. Jahrhundert wird daraus ein systematisches Projekt. Die Donau wird reguliert.
Was heißt das konkret?
Man entfernte Hindernisse aus der Fahrrinne, man befestigte Ufer. Man zwang den Fluss in ein festes Bett und erreichte zweierlei. Die Schifffahrt wurde berechenbarer und es entstand neues Land, welches genutzt werden konnte. Neben den positiven Aspekten für den Menschen entstehen aber gleichzeitig negative Auswirkungen für die Natur.
Faszinierend, ja, dass wir hier ein System haben, das nicht nur einfach ein feuchter Wald ist, der von unten her gegossen wird sozusagen, sondern dass wir in einer natürlichen Au ein System haben, wo die Donau regelmäßig massive topografische Umwälzungen macht. Jedes Hochwasser ist auch für die Menschen zum Teil ja eine Katastrophe, ja. Aber ökologisch betrachtet werden hier Bäume umgerissen. Und wenn das Wasser zurückgeht, haben wir hier plötzlich neue Sukzessionen, neue Möglichkeiten für Jungpflanzen. Es werden Altarme zugeschüttet, es werden Tümpel zugeschüttet und andere geschaffen. Es wird Schlamm transportiert. Ja, können wir Jahrtausende zurückgehen zu den alten Ägyptern, wie bedeutend der Nilschlamm war damals. Ja, und genauso bedeutend, was die Düngung betrifft, ist natürlich, sind die Schlammmassen, die von der Donau hier transportiert werden und so weiter.
Und damit sind wir an einem Punkt, an dem sich etwas zum Negativen veränderte. Denn jetzt geht es nicht mehr nur um Geografie, sondern auch um die Ökologie.
Denn genau diese Eingriffe, die mit der Donauregulierung begannen, haben die Au nicht nur verändert, sie haben sie grundlegend umgebaut. Ein Auwald lebt von der Dynamik der Überschwemmungen, wechselnder Wasserstände und natürlicher Sukzession. Totholz bleibt liegen, Schotterkegel entstehen, Arme entstehen und andere versiegen. Sobald man den Fluss reguliert, nimmt man diesem System genau diese Dynamik. Und dazu kommen ab den 1950er Jahren die Flusskraftwerke. 10 Stück zerschneiden den Fluss in einzelne Abschnitte, Fische können kaum mehr wandern, der Wasserspiegel wird oberhalb des Kraftwerks konstant gehalten, es entstehen über 20 bis 40 Kilometer lange Stauseen. In den 1980er Jahren beginnt man das langsam zu verstehen. Umweltbewegungen formieren sich, unterstützt oder ausgelöst durch die Besetzung der Hainburger Au. Das Kraftwerk Greifenstein, fertiggestellt 1985, ist wahrscheinlich der erste Kraftwerksbau in Österreich, der mit massivem Gegenwind seitens der Umweltbewegungen zu kämpfen hatte. Die Besetzung der Hainburger Au wird zum Symbol. Eine Umweltbewegung ist entstanden, mit prominenten Testimonials und damals sogar massiv von der Kronenzeitung unterstützt.
Und das wirkte sich auch auf Stockerau aus?
Der Umweltgedanke findet auch in Stockerau fruchtbaren Boden. Der Gedanke an ein Naturschutzgebiet Stockerauer Au formiert sich. Die Gemeinde lässt Studien erstellen. Forscher wie Andreas und Ulrich Stracker sowie Thomas Ellmauer untersuchen die Au systematisch und dokumentieren auf wissenschaftlichem Niveau den ökologischen Wert dieses Gebietes. Auf Basis dieser Forschungen wird 1993 im Gemeinderat Stockerau einstimmig beschlossen, die Stockerauer Au unter Naturschutz zu stellen. Entsprechende Flächen werden ausgewiesen und das Naturschutzgebiet beim Land beantragt. 1999 erkennt die niederösterreichische Landesregierung offiziell das Naturschutzgebiet an und übergibt es formal der Stadtgemeinde. 2004 folgt ein weiterer großer Schritt. Unter Landeshauptmann Bröll wurden 2004 die Tullnerfelder Donauauen, 180 Quadratkilometer zwischen Krems und Klosterneuburg als Europaschutzgebiet Natura 2000 ausgewiesen. 2011 tritt auch die Vogelschutzrichtlinie in Kraft. In dieser Phase, also Mitte der 80er, passiert etwas Grundlegendes. Man bewirtschaftet den Auwald nicht mehr nach forstlich-ökonomischen Kriterien, sondern strebt eine natürliche Entwicklung an. Ein artenreicher Laubmischwald mit über 50 Gehölzarten.
Das bedeutet, es finden weniger forstliche Angriffe statt?
andere oder anders gerichtet. Nur dort, wo es unbedingt nötig ist, etwa entlang von Wegen, gefährliche Äste werden entfernt und einzelne umsturzgefährdete Bäume entnommen zur Sicherung der Spazierwege. Großflächige Eingriffe werden vermieden. Die Stadt betreibt sogar eine eigene Baumschule, in der autochthone Gehölze herangezogen werden. Bäume und Sträucher aus Samen der Aupflanzen. Autochtonissimo sozusagen.
Ein Ökosystem ist umso stabiler, je mehr Arten es besteht. Ja? Artenvielfalt ist ein Garant für Stabilität und Resilienz. Und gerade in Zeiten des Klimawandels ist es wichtig, möglichst viele Arten zu erhalten, weil wir nicht wissen, welche davon relevant sein werden in der Zukunft. Es wird sich was ändern in der Zukunft.
Das heißt, das trifft aber dann auch auf die Pflanzen zu. Je mehr Baumarten oder Straucharten ich in der Au habe, desto resilienter
ist das Gesamtsystem. Wenn ich eine Au hätte, die nur aus Ulmen und Eschen besteht, na, da hätte man sie jetzt schon nicht mehr, weil das Ulmen- und Eschensterben schon stattfindet.
Und jetzt werden Stieleichen im großen Stil gepflanzt, aber wir wissen nicht, was mit der Stieleiche passiert.
Natürlich. Es kann in 30 Jahren ein Pilz kommen, der sämtliche Stieleichen killt.
Und wenn wir von einer natürlichen Bewirtschaftung sprechen, ganz ohne menschliche Unterstützung funktioniert es leider nicht. Der hohe Wilddruck verursacht massive Schäden durch Verbiss und Fegen. Jungpflanzen müssen dagegen geschützt werden. Da der Naturschutz, die Au und die Jagd bzw. auch das jagdbare Wild unmittelbar miteinander verknüpft sind, werden wir eine eigene Folge dem Wild und der Jagd widmen. Ein weiteres wesentliches Kriterium der naturnahen Bewirtschaftung stellt das Totholz dar.
Weshalb ist das Totholz für die Au von so essentieller Bedeutung?
Totholz stellt einen unersetzlichen Lebensraum für Insekten, Spinnen, Pilze, Vögel und Fledermäuse dar. Ein sehr komplexer Lebensraum, dem wir ebenfalls eine eigene Folge widmen werden. Ohne Totholz funktioniert ein naturnaher Auwald nicht. Das Ökosystem ist wie ein Zahnrad. Alles ist voneinander abhängig und miteinander verknüpft. Das scheinbar nur herumliegende Holz bietet hunderten Käfern Nahrung und diese Käfer werden wiederum zur Nahrung für Vögel, Fledermäuse und Amphibien. Der Managementplan der Tullnerfelder Donauauen, basierend auf den Richtlinien des Rates, vulgo der FFH-Richtlinie, also der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, sieht auch eine Reihe von Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen vor. Die Details findet ihr in den Shownotes. Dabei sollen auch die Flächen als solches mit ihrer Biodiversität, also der Artenvielfalt, erhalten bleiben. Gefordert wird eine naturnahe, strukturreiche, autochthone Flora. Dies schließt auch das Totholzmanagement ein, um der Fauna den notwendigen Lebensraum zu bieten.
Und dann kommt es zu einem Bruch. Ende 2021 geht der langjährige Verantwortliche, der dieses Naturschutzgebiet aufgebaut hat, in Pension. Und kurz darauf wurde die gängige ökologische Praxis geändert und sogar rückgängig gemacht.
Das wurde rasch und ziemlich eindeutig umgesetzt. Seit 2022 wurden flächenweise 2.000 bis 5.000 Quadratmeter große Parzellen, in Summe bis jetzt 10 Hektar geschlägert und großteils gemulcht, Baumstümpfe weggefräst. Die bis dato geübte und auch für Natura 2000 gebotene Praxis der Einzelstammentnahme und des Einzelbaumschutzes wurde zugunsten einer plantagenartigen Bewirtschaftung aufgegeben. Die Gemeinde selbst gab wirtschaftliche Gründe dafür an, im Naturschutzgebiet und Europaschutzgebiet. Durch die Vernichtung der gesamten Flora durch die vollständige Mulchung wurde auch der Fauna der Lebensraum genommen. Auf den Kahlschlägen finden Vögel keine Bäume und Sträucher mehr zum Nisten, Futterstellen und Verstecke wurden eliminiert. Der Boden unter Einsatz schwerer Maschinen verdichtet. Hier konnten auch keine kleinen Lücken mit Einzelaufforstungen heimischer Baumarten gefüllt werden. Stattdessen zäunte man Flächen bis zu 5000 Quadratmeter ein, um die maschinell plantagenartig gesetzten Jungbäume zu schützen. Gesetzt wurde stets in Monokultur, eine Baumart, meist Stieleiche, eine der forstlich wertvollsten Bäume.
Das bedeutet, die gesamte Fläche wurde maschinell gemulcht, alles entfernt und zerhäckselt?
Ein 15 Tonnen schwerer und 500 PS starker Forstmulcher zerkleinert und häckselt alles in, am und über dem Boden. Verbleibende Baumstümpfe werden mit einer Forstfräse geschreddert, übrig bleiben Hackschnitzel.
Das bedeutet, die gesamte Flora auf riesigen Flächen wird zerkleinert, entfernt, Pflanzen, Sträucher, Jungbäume, sogar das Bodenleben wird massiv beeinträchtigt.
Alles wird geschreddert. Was für den Mulcher zu groß ist, wird abtransportiert, das Stammholz verkauft und der Rest thermisch verwertet. Und damit werden auch die Tiere, die in diesem Holz leben, verbrannt oder gehäckselt. Teilweise vom Aussterben bedrohte Arten wie der Moorfrosch und der Scharlachkäfer. Erich, was sagst du zu dieser Form der Bewirtschaftung?
Ja, es ist aus der Sicht der Forstwirtschaft, ich kann mir das schon vorstellen, ne? Wenn man eine Monokultur oder beinahe Monokultur hat, weiß man, was man zu verkaufen hat in ein paar Jahrzehnten, das ist klar. Ja. Aber soweit ich das mitbekomme von den Forstleuten, die ich kenne, weiß man inzwischen, dass man es so nicht macht, sondern dass man möglichst vielfältig arbeitet, dass man auch nicht großflächig schlägert, sondern dass die Zukunft der Forstwirtschaft die gezielte Entnahme von Einzelbäumen ist.
Blenderung.
Ganz klar.
Also da macht Stockerau offensichtlich was nicht.
Ja, das sieht mir nach Forstwirtschaft 1970 aus. Dann sind das schon ziemliche Verwüstungen im wahrsten Sinn des Wortes. Ich meine, ich weiß, dass nach dem Forstgesetz natürlich, solange einige Bäume dort stehen bleiben, gilt es nicht als Kahlschlag. Ja. Aber naja.
Wenn die Vegetation verschwunden und der Boden aufgerissen ist, sind wir wieder beim Thema gestörter Boden und Neophyten.
Du sagst es, jetzt passiert etwas, das ökologisch völlig logisch ist. Der Boden ist gestört, offen, die ursprüngliche Vegetation vernichtet, die Beschattung fehlt, keine Krautschicht, keine Strauchschicht, teilweise Überdüngung durch die Hackschnitzel. Die Dynamik und die Ökologie des Bodens sind massiv verändert. Das, was wir als gestörten Boden bezeichnen. Und genau das nutzen bestimmte Arten aus.
Und damit meinst du die Neophyten?
Die Neophyten und zum Teil invasive Neophyten. Kanadische Goldrute, Robinie, Götterbaum, einjähriges Berufskraut. Sie sind extrem anpassungsfähig und breiten sich schnell aus. Aber auch die heimische Schlagflora, Pflanzen, die normalerweise nicht in der Au vorkommen, nehmen diese Flächen in Besitz. Kratzdisteln, Königskerzen, Rauken, also hitze- und trockentolerante Pflanzen.
Und damit verdrängen sie die ursprünglichen Arten?
Ja, eine Flora, wie wir sie auf Brachen, Parkplatzrändern, Gehsteigritzen finden, erobert dieses Gebiet. Sie ist hitze- und trockenresistent, nicht standorttypisch, und verändert somit massiv die Ökologie des Systems.
Es geht also nicht nur um den Wald, die Bäume und Sträucher, sondern vorrangig auch um die Tiere. Das Problem ist, die Au ist nicht einfach nur ein Wald.
Die Au ist Lebensraum für über 5000 Tierarten, viele hochspezialisiert, voneinander abhängig und auch abhängig von den über 2000 vorkommenden Pflanzenarten. Vieles von dem, das in der Au geschieht, sehen wir oft nicht. Die Liste der gefährdeten und geschützten Tierarten ist lang. Der Moorfrosch beispielsweise lebt nur eine Woche bis 10 Tage am oder in seinem Laichgewässer. Danach wandert er bis zu 2 Kilometer in ein passendes Gebiet. In der gleißenden Sonne kann er nicht überleben und deswegen versteckt sich der Moorfrosch unter morschen Ästen oder Baumstümpfen, die wie ein Schwamm das Wasser speichern. Dort findet er auch einen Teil seiner Nahrung, Käferlarven, die dort leben. Aber auch der Moorfrosch steht auf dem Speisezettel einiger Räuber. Und hier schließt sich der Kreis. Verschwindet eine Art, verschwinden mit ihr weitere Arten. Dieser Lebensraum wurde für Jahrzehnte vernichtet.
Und daraus entsteht ein Konflikt.
Ein Konflikt zwischen Nutzung und Schutz, zwischen wirtschaftlichen Interessen und ökologischer Verantwortung.
Vielleicht zum Schluss noch eine einfache Frage. Warum sollte uns das alles interessieren?
Weil die Au viel mehr ist als ein Stück Natur. Sie ist Trinkwasserspeicher, Naherholungsgebiet und eine Art natürliche Klimaanlage für die Stadt. Und sie schützt die Stadt natürlich auch vor Hochwässern.
Und sie ist ein wichtiger Gradmesser dafür, wie wir mit Natur umgehen. Immerhin ein Natur- und Europaschutzgebiet, zumindest auf dem Papier. In den nächsten Folgen werden wir tiefer einsteigen, Details zur Ökologie, dem Totholz und seinen Bewohnern, die Bedeutung des natürlichen Aufbaus des Auwaldes, rechtliche Fragen, konkrete Maßnahmen und rechtliche Verfahren.
In der nächsten Folge geht es ums Natur- und Europaschutzgebiet Stockerauer Au. Wie kam es dazu? Was darf man? Wie hat sich's entwickelt? Und was passiert jetzt?
Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Katrin
und Stoffel.
Noch ein Hinweis in eigener Sache. Diesen Podcast begleitet eine Website, die sogenannten Shownotes. Dort präsentieren wir euch weiterführende Links, Bilder und eventuell Grafiken. Hier findet ihr einen Überblick über alle Folgen. www.diejournaille.com/au-w. Timber!